Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Die neuseeländische Autorin Heather Morris hat mit ihrem Holocaust-Roman Der Tätowierer von Auschwitz 2018 einen weltweiten Bestseller gelandet. Sie erzählt darin, fiktional leicht überhöht, die Lebensgeschichte des slowakischen Juden Lale Sokolov, der im KZ Auschwitz-Birkenau die Inhaftierten tätowieren musste und unter diesen Insassen dann auch noch seine zukünftige Ehefrau Gitta Fuhrmann kennenlernte. Jetzt wurde dieser Roman und diese Geschichte als groß angelegte Miniserie verfilmt, unter anderem mit dem deutschen Schauspieler Jonas Ney in einer der Hauptrollen.
Wir gehen jetzt da entlang. Vielleicht siehst du sie. Mehr kann ich nicht für dich tun.
Mr. Sokolov.
Nennen Sie mich Lale.
Meine Kollegin Rosa. Die, spielt Tennis mit Susan, die mit Gary in der Schule war. Und sie sagt, dass, sie jemanden suchen, der ihre Lebensgeschichte aufschreibt.
Ja.
Und sie hat gesagt, dass sie im Krieg in einem Konzentrationslager waren.
Ja, in Polen, in Auschwitz-Birkenau.
Ein Ausschnitt aus der Serie Der Tätowierer von Auschwitz, die man derzeit auf dem Streamingdienst Sky sehen kann. Und Jonas Ney spielt hier den SS-Rottenführer Stefan Baretzky und damit einen Nazi, der ein ganz eigenes Verhältnis zu Lale Sokolov aufbaut. Ich konnte vor der Sendung mit Jonas Ney über seine Arbeit an dieser Serie sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, wieso er diese Rolle überhaupt angenommen hat.
Ich habe relativ klassisch eine Casting-Einladung bekommen, als ich hier in Berlin für eine andere Serie vor der Kamera stand. Beziehungsweise an dem Drehtag war ich tatsächlich in Leipzig für die Serie Concordia. Und dann kam über meine britische Agentur eine Casting-Einladung, in der ich im Betreff schon las, dass da The Tattooist of Auschwitz stand. Und ich kannte das Buch zu dem Zeitpunkt. Und da ich das Buch echt wirklich eindrücklich und gut fand, ich glaube, ich habe das innerhalb von 2 Tagen gelesen, habe ich dann einfach noch, ich glaube tatsächlich, es war derselbe Tag, an dem diese Einladung kam, habe ich den Kameramann vom Making-of-Team, weil der am Set war, gefragt, ob er mit mir in der Mittagspause eventuell was aufzeichnen könnte. Und bin dann ich weiß auch nicht, ich habe dann noch die Kostümassistenz von der Produktion gefragt und eine Schauspielkollegin, und die haben dann innerhalb von einer halben Stunde mit mir dieses Self-Tape, nennt man das, also so zwei Szenen aus unterschiedlichen Folgen dann gespielt mit mir. Und das habe ich einfach weggeschickt, auf gut Glück, und dann länger nichts gehört. Und dann kam auf dieses sogenannte Self-Tape direkt die Bestätigung, dass ich diese Rolle des Stefan Baretzky spielen soll, darf.
Also Sie spielen diesen SS-Offizier. Und bevor wir über die Rolle jetzt konkret sprechen, frage ich mich, weil ich es jetzt nicht rausgehört habe, zögert man als deutscher Schauspieler vielleicht nicht doch im Jahr 2024 wieder einen Nazi zu spielen?
Also ich kann jetzt nicht für alle meine KollegInnen in der Gilde sprechen. Für mich persönlich ist es eher so, dass ich im Jahre 2024, wo mich irgendwie umtreibt, dass wir mit der AfD eine rechte Partei im Parteienspektrum haben, die auch eine große Wählerschaft unter den Jugendlichen, und ich glaube, es kam gerade eine Studie raus, dass zwischen den 14- und 29-Jährigen jeder Fünfte oder so die AfD supportet, fühle ich persönlich eine viel größere Dringlichkeit und Verantwortung, dass diese Stoffe in moderner Art und Weise aufgegriffen und einem großen Publikum zuteil werden. Und so war das bei dem Projekt auch, dass ich da wirklich unbedingt Teil dessen sein wollte, auch in der Verkörperung einer für einen jungen Mann wie mich in Deutschland geboren und mit dem omnipräsent mit dem Holocaust befasst, schon in der Schule und so. Ich habe einfach einen tierischen Drang gespürt, Teil dessen zu sein und dann auch jemanden wie Stefan Baretzky in dieser Serie zu verkörpern.
Sie haben ja auch schon in dem eindrücklichen Spielfilm Persian Lessons einen SS-Mann gespielt. Wie unterscheidet sich jetzt der SS-Rottenführer Stefan Baretzky von dem Rottenführer Bayer, den Sie schon mal verkörpert haben?
Also die kurze Antwort ist, Stefan Baretzky gab es und Rottenführer Bayer war eine fiktionale Figur. Im Spiel unterscheidet sich dann auch tatsächlich die Vorbereitung auf seine Rolle massiv. Also es gibt, wo wir jetzt gerade im Radio sind und nur unsere Stimmen hören, gibt es eine Quelle, die ich viel genutzt habe, um diesen Stefan Baretzky irgendwie einen Weg zu finden, den zu verkörpern, war Audioaufnahmen von ihm. In den 60er Jahren gibt es in Frankfurt in diesen Gerichtsverfahren, war er angeklagt für seine Gräueltaten. Und es gibt einen Mitschnitt von, was sind das, ich denke mal so 45 Minuten. Die kann man, die sind Open Source, die kann man sich auf YouTube anhören. Seiner Verteidigungsrede kann man zuhören. Und das ist auf so vielen Ebenen so verstörend, wenn man sich das anhört. Und gleichzeitig, also er redet wahnsinnig schnell, er hat einen starken osteuropäischen Akzent, also er war sogenannter Auslanddeutscher damals, redet sehr schnell, man merkt ihm an, dass er keine Schulbildung hat, also auch semantisch ist das alles Kraut und Rüben, was er sagt, aber es wird sehr, sehr schnell klar, dass er kein Gefühl der Schuld in sich trägt, dass er versucht, sich zu rechtfertigen, dass er ja dieses Narrativ der Banalität des Bösen so bedient, ne, dieses, man hat nur seine Orders gehabt, seine Befehle empfangen, man war eine Exekutivkraft, letztlich das, und was im extremen Widerspruch zu diesen sadistischen, tödlichen Spielen auch steht, die dieser Mensch in Auschwitz vollzogen hat. Das kann man unter anderem auch aus Zeugenaussagen, die gegen Stefan Baretzky dann ausgesagt haben in diesem Gerichtsverfahren, kann man das entnehmen. Und es ist wirklich, also ich musste mehrmals auf Stopp drücken. Es ist einfach unfassbar furchtbar. Man konfrontiert sich halt mit einem real existierenden, oder er hat sich dann in den 80er Jahren umgebracht in Gefangenschaft. Aber man konfrontiert sich mit einem Menschen, der real existiert hat. Und es ist ein ganz anderer Weg, sich dahin zu begeben. Diese beiden Einflüsse und diese wahnsinnig schizophren erscheinenden Charaktermerkmale habe ich halt versucht, in ihrer Schizophrenie in meine Darstellung einfließen zu lassen, um irgendwie dieser Stimme Lale Sokolovs gerecht zu werden, dieser Geschichte, wie er sie erzählen wollte, dass wir das irgendwie durch unsere Figuren in dieser Serie mit unserem Medium-Film irgendwie authentisch transportieren.
Hm. Was mir jetzt aufgefallen ist, sie wirken noch so extrem bewegt durch diese Rolle, und das erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit ihrem Kollegen Christian Friedel geführt habe zu seiner Rolle des Rudolf Höss in The Zone of Interest. Und er hat mir erzählt, dass diese Rolle, obwohl schon die Dreharbeiten so lange her sind, dass er noch aufwacht und denkt, er ist es noch in dieser Rolle. Also er kann sich von diesem Körper dieses Menschen, den er verkörpert hat, nicht trennen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Weil, also wie sehr entfernen Sie sich davon? Wie sehr verfolgt einen das?
Also lieben Gruß an dieser Stelle, Christian Friedel ist ein wahnsinnig toller Schauspieler und toller Kollege, und ich kann dazu nur ergänzen, also ich habe eine lange Zeit gebraucht, um überhaupt aus dieser emotionalen grauen Wolke, die so ein Dreh, eine Vorbereitung und auch ein Drehprozess per se so mit sich bringen, rauszukommen. Und ich würde schon sagen, Sie haben irgendwie recht, es ist tatsächlich, ich habe jetzt ein paar Tage in London verbracht mit internationaler Presse und sehr viel über dieses Projekt geredet, und wie ich auch kurz gesagt habe, schon war ich in einem Holocaust Survival Center und habe den direkten Dialog mit Überlebenden, die zum großen Teil ihre komplette Familie verloren haben, und gesprochen. Und das ist ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Und es hat Zeit gebraucht, um da wieder rauszukommen. Und irgendwie wieder, ich hatte so das Gefühl, ich konnte nicht mehr tief atmen. Also überhaupt wieder tief atmen zu können, das Gefühl zu haben, irgendwie, heute in Berlin scheint die Sonne, und das wahrzunehmen, das braucht ein bisschen. So, nichtsdestotrotz macht man das ja für etwas, und das hat Christian Friedel auch schon gesagt, man verspürt ja eine Verantwortung, weshalb man diesen Stoff unbedingt, warum man Teil dessen sein will, warum man einer jungen Zuschauerschaft und einer breiten internationalen Zuschauerschaft versucht, wieder eine emotionale Verbindung zu diesem zur Vergangenheit zu schaffen, weil man gerade vielleicht als Künstlerseele so in diesem Struggle gefangen ist und in diesem Unglauben, was im politischen Spektrum in Deutschland und in Europa überall mit dem Rechtsruck gerade vor sich geht, und auch einer jungen Generation, die nachweislichen Rechtsruck erlebt. Also deswegen, ja, ich kann nur sagen, also sowohl meine Verkörperung von Stefan Baretzky als aber auch die Verkörperung meiner KollegInnen, die zum großen Teil einen jüdischen Background hatten, die Opferseite verkörpert haben, ich habe mich mit denen lange unterhalten, mit denen ging es auf gewisse Art und Weise ähnlich. Das braucht einen sehr, sehr langen Prozess, da wieder rauszukommen. Und das gibt einen Grund, weshalb ich jetzt danach erstmal ganz viel Musik gemacht habe.
Was spannend ist an dem Projekt und an der Serie ist, man hat so unterschiedliche Schauspieler, die aus so unterschiedlichen Ecken kommen. Unter anderem einen Harvey Keitel, der den alten Sokolov spielt. Und Harvey Keitel ist nicht nur Teil der Filmgeschichte, er ist auch ein bekennender Method-Actor.
Oh ja.
Im Sinne von, er ist immer am Set. Also sie haben quasi nie mit Harvey Keitel wirklich gesprochen.
Also ich würde es so weit unterschreiben, dass ich sage, Harvey Keitel ist so sehr Method-Actor, dass man in einem Konflikt, den man als Schauspieler darstellt mit seinen Rollen, Rollen schon durchaus in brenzliche Situationen kommen kann, weil er verständlicherweise in seiner Rolle so einen wahnsinnigen Hass auf mich projiziert hat und er als Method Actor tatsächlich selten da rausgeht. Aber das stimmt nicht ganz, dass man nicht das Gefühl hat, man spricht mit Harvey Keitel, ist nicht der Fall. Er ist auch ein wirklich gealterter Mann mit einer Wärme, die man vielleicht auch nur als gealterter Mann dann irgendwie so mit einer Größe hat. Also er hat mir zwischendurch auch Komplimente gemacht, einfach als Schauspieler, die ich so als Ritterschlag irgendwie mit ins Grab nehmen werde, die mir sehr gut getan haben, weil für mich ist Harvey Keitel und auch Melanie Lillinsgay, mit der ich dann gedreht habe, das war so ein Studiokomplex, wo ich das meiste mit denen gedreht habe, das mir sehr, sehr viel bedeutet hat, weil die für mich echte Idole sind und echte Institutionen des internationalen Films. Aber nichtsdestotrotz, ja, Method Actor, das ist vielleicht auch eine Generation, die es nicht mehr so viel gibt. Das ist ein besonderer Drehprozess. Und man kommt relativ schnell aus seinem Fanboy-Moment raus und merkt, jetzt it's time to perform. So, und das war sehr, sehr herausfordernd für alle Beteiligten. Und es war sehr, sehr lehrreich und ein bisschen was habe ich gesehen von der Serie, noch nicht alles, aber die Sachen, die ich gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, man merkt mir meine anfängliche Paralyse, ob dieser Institution, die mir gegenüber sitzt, nicht jedem Take an, das ist irgendwie schon mal schon half the way.
Nein, ganz und gar nicht, aber ich frage mich trotzdem, wenn Harvey Keitel für das Method Acting steht und ich höre, Sie sind es ja nicht, was ist denn die Methode, Jonas Nei? Also wie nähern Sie sich so einer Rolle? Muss ja nicht theoretisch fundiert sein, vielleicht ist es manchmal auch eine Art von emotionaler Prozess, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren kann.
Tja, was ist die Methode? Das ist, ich bin ja Autodidakt, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Also ich habe gerade heute 11-jährige Jungs kennengelernt, die beim Film ein Praktikum machen, die mich gefragt haben, wie ich denn so zum Film gekommen bin und wie das so alles lief. Und dann dachte ich so, ja, in eurem Alter habe ich angefangen. So, und ich bin da durch Zufall reingerutscht irgendwie. Ich wollte eigentlich Musik machen und als Chorjunge irgendwie auf die Bühne und dann bin ich irgendwie beim Film gelandet und komme auch aus einer Familie, die mit Film nichts am Hut hat und überhaupt so, also meine Eltern sind Krankenschwester und Bankkaufmann, also so, ich habe mir das irgendwie so selber hingetüttelt und ich bin halt echt Autodidakt, das Einzige, was ich je studiert habe, ist Musik. Und deswegen, ja, prallen da dann schon irgendwie so Welten aufeinander, nichtsdestotrotz man lernt ja auch viel beim Machen, ne? Also so, learning by doing ist ja schon auch, it's a thing. So.
Und eine Tradition natürlich, ne?
Ja, und es ist auch, also ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie bis heute eine wahnsinnige Neugierde behalten, auch von meinen älteren KollegInnen zu lernen, so, weil es einfach, das ist ein ganz, und auch von Regieseiten und überhaupt, ich bin ein wahnsinnig technikaffiner Mensch, auch dadurch, dass ich noch als Filmkomponist arbeite und als Musiker und so und gucke dann ja auch viel in den Prozess rein. Und deswegen, das widerspricht so ein bisschen diesem Method-Ding, weil ich bin halt viel auch in der Postproduktion des Films und ich kenne halt auch viele Argumente und Prozesse von dem, was dann so danach so passiert. Ja. Und ich war mit Jonah Howard King, der den jungen Lade spielt, auch mit einem Musiker in den meisten Szenen so und der auch eher eine jüngere Generation der SchauspielerInnen verkörpert, eher so meinen Angang hat. Und das ist durchaus ein sehr, also wir haben großen Anspruch an unser künstlerische Schaffen und auch an den emotionalen Gehalt, den wir versuchen, mit unseren Rollen zu verkörpern und wir versuchen, diesen Stoffen gerecht zu werden. Und nichtsdestotrotz ist uns und unseren Seelen irgendwie sehr, sehr wichtig, zwischendurch irgendwie uns als Menschen und nicht als Rollen zu begegnen. Und es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Fotos von Jonah und mir, wie wir dann irgendwie so in Häftlingsuniform und in SS-Uniform da stehen, in den Drehpausen, in einem aufgebauten Konzentrationslager und uns AirPods hin und her geben, weil wir uns unsere Musik vorspielen. Also wir haben dann zwischendurch einfach gesagt, so jetzt mal einmal auftauchen, mal einmal Sonne, zeig mal her. Jonah machte gerade irgendwie eine CD-Produktion, die ist glaube ich immer noch nicht released, aber ich konnte schon in die Demos reinhören. So. Und dann haben wir so ganz viel so Nerd-Talk über Musik gehabt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt mit David Grabowski, mit meinem Kompositionspartner fürs deutsche TV, einen Weihnachtsscore gemacht. Und ich habe ihm dann so die digitalen Jingle-Bells um die Ohren gehauen immer zwischendurch. Und so. Und mir ist das persönlich total wichtig. Ich brauche das für meinen Prozess. Ich weiß nicht, es gibt ja auch so einige Beispiele an Method-ActorInnen, die dann irgendwie das nicht mehr ausgehalten haben und so. Ich brauche dann immer wieder zwischendurch eine gewisse Distanz, aber gleichzeitig will ich auch irgendwie, ich will halt irgendwie so im Moment sein und auch eine Distanzlosigkeit dann im Prozess des Drehens. Also wenn die Klappe fällt, bin ich total in dieser Situation und in dem Charakter. Und ja, was das jetzt für eine Methode ist, weiß ich auch nicht. Aber
aber ich bin mit viel Herzblut dabei.
Aber ich höre raus, dass der Musikkomponist Jonas Naja durchaus auch den Score für so eine Serie hätte schreiben können. Nun hat den Score aber Hans Zimmer geschrieben.
Ja, den habe ich kennengelernt. Und ich muss das kurz berichtigen. Also Hans Zimmer hat gepitcht für diesen Score. Das ist genau. Aber Cara Talvi oder Talv, ich weiß nicht genau, wie der Nachname ausgesprochen wird. Die habe ich auch kennengelernt. Habe sie aber nicht gefragt, wie ihr Nachname ausgesprochen wird. Die hat den Score komponiert. Und Hans Zimmer hat mir gegenüber gesagt, ich war eher so, ich habe immer Ja oder Nein gesagt. So, ich so, okay, alles klar. Also Hans Zimmer ist auch schon so ein bisschen so ein, klar, so ein Godfather of Filmmusik und aber auch so ein bisschen schon so ein musikalischer Leiter eines großen Konglomerats an wahnsinnig talentierten, neu aufstrebenden KünstlerInnen und KomponistInnen. Aber es war für mich trotzdem, ich kann das nicht anders sagen, es war für mich trotzdem so eine unfassbare... Wir kamen zu einer Premiere, wo das dem BAFTA-Institut gezeigt werden sollte, die erste Folge. Und da kam man rein und dann spielte da ein Streichquartett und alle standen irgendwie so mit ihren Champagnergläsern da. Und ich dachte so, Gott, was ist das denn für eine dekadente Nummer hier? Was ist das denn? Das war furchtbar. Dann kam ich da rein. Und die erste Person, die ich sah, weil sie so rausstach aus diesen ganzen Leuten, war Hans Zimmer, der direkt vor diesem Streichquartett stand und offenbar von irgendwem zugetextet wurde. Und man sah ihm an in seinem Gesicht, dass er nur mit der Hälfte seiner Konzentration wirklich bei dem Gespräch war. Sein anderes Ohr die ganze Zeit bei diesem Streichquartett, was so von iPads irgendwie Musik spielte. Und dann macht es bei mir ziemlich schnell Klick. Da dachte ich so, ich hatte bis dato nur zwei Folgen gesehen, habe ich immer noch nur, aber damals auch nur ohne Score. Und dann macht es auf einmal Klick und ich dachte, nee, das ist doch bestimmt der Score, den die da spielen. Bin ich da halt sofort hingeschlichen, so stand direkt irgendwie gefühlt neben Hans Zimmer und wollte erstmal so aufs iPad schielen. Dann war so eine Setlist und da stand da halt auch irgendwann Baretskis Theme. Ich so, oh Gott, wo sind sie jetzt wohl? Ich will's hören. So. Und dann sprach er mich halt an und dann haben wir erstmal eine halbe Stunde nerdy über Musik geschnackt, so bis die mich dann echt weggerissen haben von ihm, weil ich auf den Teppich sollte. Und ich wollte eigentlich die ganze Zeit mich nur mit ihm und mit Cara über die Musik unterhalten und er packte eines, wie er halt so ist. Also David und ich kennen ihn nur aus seiner Masterclass, aber er ist auch in Natur, war er genauso. Er hat einfach eine Anekdote nach der nächsten rausgehauen. Meine Lieblingsanekdote, die er ausgehauen hat, war, weil wir ja über du hast Musik studiert und bla geschnackt haben, war, ja Jonas, weißt du, ich durfte nie einen Tatort vertonen, weil ich habe das nicht studiert. Hast du studiert? Und dann musste ich ihm halt aussagen, ja, Filmmusik jetzt nicht direkt, so ich habe halt Hauptfach mal Jazzpiano und so ein Jodeldiplom für Filmmusik basic, weiß ich auch nicht, so privat. Und er so, ja, kannst du das abschminken mit dem Tatort? Also, ich so, ah, echt? Und dann habe ich ihm so erzählt, was wir so gemacht haben, unter anderem jetzt für die Charité-Serie, den letzten Score, Charité 4 und so Legal Affairs und Club der Singenden Metzger. Und wir haben so viel Mehrteiler gemacht und Krams und wir machen das auch schon sehr, sehr lang, David und ich zusammen. Gerade machen wir für den ARD-Film Musik und so erzählen. Und er, das war so das Zweite, was er sagte, war so einfach lachen und sagte, ja, du wirst nie einen Tatort machen. Es war so wunderbar, weil man hat halt irgendwie so seine Quotes, ne? Wenn man so nerdy in der Filmmusikwelt unterwegs ist, schicken uns David und ich oft, wenn wir uns irgendwie Musiken schicken, die wir gerade komponiert haben, so einzelne Einsätze und so, dann einfach nur Hans Zimmer Cues zurück. Also so Hans Zimmer Quotes. So wie wenn David irgendwas in D-Moll komponiert, dann kommt von mir erstmal nur I like writing in D. Ooh, that's satisfying. Zurück. So, weil es sind so Quotes aus seiner Legacy, aus seiner Masterclass und so. Und dann war das natürlich, also das war wirklich, das war also der Inbegriff eines Fanboy-Moments, den ich dann auf sehr lange Zeit strecken durfte, als ich da stand. Das war echt toll.
Sagt Jonas Nay, ein Multitalent, Filmkomponist und Schauspieler, jetzt zu sehen in der Serie Der Tätowierer von Auschwitz. Alle Folgen sind zu sehen auf dem Streamingdienst Sky.